Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Asta Travol im Studio. Ja, was war das denn für eine Partie? Spieltag 24 in der Fußball-Bundesliga und der FC Bayern München verschläft die Anfangsphase gegen Borussia Dortmund. Aber dann kam der Wecker nicht nur für Robert Lewandowski. Karl-Heinz Kahrs weiß mehr.
Der Klassiko hat alles gehalten, was er versprochen hat. Nach einem 0:2 Rückstand sehr früh dreht der FC Bayern das Match noch und gewinnt am Ende mit 4:2. Nicht unverdient. Thomas Müller dieses Mal nicht unter den Torschützen, aber mit einer starken Leistung analysiert kurz und knackig.
Es gehört nicht zu unserem Matchplan, also das brauchen wir uns nicht erzählen. Und es ist auch nicht so toll, immer zu erleben, dass wir erst dann, sage ich mal, vielleicht noch ein Tick spritziger in den Zweikämpfen sind, noch ein Tick galliger.
Es war die 2. und 9. Minute, als Erling Haaland den Tabellenführer überraschte. Bis zur Pause glich Robert Lewandowski aus. Erst traf der Pole nach Sané-Vorarbeit, dann mit einem Foul-Elfmeter. Dortmunds Marco Reus traut den ersten beiden Gegentoren nach.
Wir haben gut angefangen, 2-0 in Führung. Waren dann für meine Gefühle einfach, sind wir dann zu passiv geworden, haben dann nicht mehr diese Pressing-Situation gehabt, weil wir ein bisschen zu tief standen. Und für mich das erste und das zweite Tor kannst du locker verteidigen.
Haben die Dortmunder aber nicht. Mit Spieldauer übernahmen die Bayern das Kommando und kamen kurz vor Schluss noch zum 3:2 durch Goretzka und 4:2 wieder durch Lewandowski. Es waren die Treffer 29 bis 31 in der laufenden Runde. Die 40-Tore-Marke von Gerd Müller wackelt jetzt bedenklich.
Den Münchner Bayern dicht in der Tabelle auf den Fersen bleibt RB Leipzig nach dem Erfolg beim SC Freiburg. Julia Metzner.
Beim 3:0-Erfolg in Freiburg ließ RB keinen Zweifel daran, in der Bundesliga weiter um die Meisterschaft mitspielen zu wollen. Nach einer ausgeglichenen halben Stunde erhöhte Leipzig den Druck, profitierte beim 1:0 von Nkunku von einem Fehler von Freiburgs Torwart Müller. Nach der Pause wurden die Gäste gegen kämpferische Freiburger immer druckvoller und extrem effizient. Sørloth in der 64. und der eingewechselte Forsberg in der 79. Minute sorgten für den 3:0-Endstand und den ersten Leipziger Sieg in Freiburg seit über 4 Jahren.
Borussia Mönchengladbach wirkt orientierungslos gegen Bayer Leverkusen, aber das, sagt Trainer Rose, liegt nicht an seiner Ankündigung, zum Saisonende zu den Dortmundern zu wechseln. Zum Spiel, Jan Wochner.
Die entscheidende Szene eine Viertelstunde vor dem Ende. Gladbachs Hannes Wolf verlor leichtfertig den Ball im Mittelfeld. Leverkusen konterte erfolgreich. Diabys Schuss wurde zunächst noch gehalten. Den Abpraller verwandelte Leverkusens Patrick Schick zum Tor des Tages. Das Spiel insgesamt auf einem schwachen Niveau. Beide Mannschaften wirkten verunsichert. Sehenswerte Spielzüge blieben Mangelware. Für Leverkusen ist der Sieg dennoch eine Befreiung. Gladbach dagegen rutscht immer tiefer in die Krise. Seit Trainer Marco Rose seinen Abschied angekündigt hat, hat die Borussia alle Spiele verloren.
Und auch der VfL Wolfsburg stolpert ein wenig in die Krise, verliert in Hoffenheim. Stefan Kerstold.
Nach dem 1:0 des Hoffenheimers Christoph Baumgartner war VfL-Keeper Kuhn Castells nach 674 Bundesliga-Minuten geschlagen. Und dann gab es sogar noch die erste Niederlage in der Rückrunde, weil im Duell der Torjäger, der Hoffenheimer André Kamaric, auf den zwischenzeitlichen Ausgleich von Wout Weghorst die passende Antwort hatte. 2:1 der Endstand. Die TSG verabschiedet sich damit ins gesicherte Tabellenmittelfeld. Der VfL kassiert am 24. Spieltag die dritte Saisonniederlage.
Hertha BSC zeigt wieder zurück Trainer Paul Dardai, dass das Team noch gewinnen kann, diesmal gegen den FC Augsburg. Aus Berlin berichtet Jakob Rüger.
Nach 2 Minuten traf Laszlo Benesch für Augsburg mit einem Direktschuss. Die Gäste ungemein effektiv und stabil und mit einem Pfostenkopfball von Florian Niederlechner in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang drängte Hertha auf den Ausgleich. Nach einer Stunde flankte Darida von rechts auf Piontek. Der traf per Kopf zum Ausgleich. Hertha wollte mehr. Augsburg verteidigte leidenschaftlich. Doch dann ging Luka Tuzar nach Foul von Mats Pedersen im Augsburger Strafraum zu Boden. Den Elfmeter verwandelte Dodi Lukebakio zur Führung. Augsburg kam nicht mehr zurück. Und so war der Jubel bei Hertha BSC groß über den 2:1 Heimerfolg gegen Augsburg.
Eintracht Frankfurt geriet nach dem Wirbel um Sportvorstand Freddy Bobic erneut ins Straucheln und kam gegen den VfB Stuttgart nicht über ein Remis hinaus. Philipp Hofmeister.
Für ein echtes Ausrufezeichen in Spiel 1 nach dem Bobic-Beben war es zu wenig, was die Eintracht gegen den starken Aufsteiger aus Stuttgart zeigte. Lange war es zwar ein intensives, aber seltsam chancenarmes Spiel, weil auch die Eintracht-Offensive trotz der Doppelspitze Silva Jovic nicht richtig ins Rollen kam. Die Hütter-Elf ließ den Schwaben viele Räume und war zu wenig zwingend. Nach der Stuttgarter Führung durch Kalajdzic sorgte Frankfurts Bester Philipp Kostic immerhin postwendend für den 1:1 Endstand. Auch wenn der Eintracht das Selbstverständnis der letzten Wochen gerade etwas abhanden kommt, bleiben die Hessen in der Spitzengruppe der Bundesliga.
Was heißt das alles für die Tabelle? Bayern ist vorne, 2 Punkte vor den Leipzigern auf Rang 3, Wolfsburg 8 Punkte schon Rückstand auf Platz 2. Dahinter folgen Frankfurt, Leverkusen und auf Platz 6 Dortmund. In dem Mittelfeld ist kaum Bewegung, aber auf 14 steht jetzt Hertha, dahinter Köln. Der FC spielt aber morgen noch gegen Bremen. Rang 16 ist für Mainz und Bielefeld ist 17. Die Arminia trifft morgen auf Union Berlin. Tabellenschlusslicht ist nach wie vor der FC Schalke 04. In den letzten Tagen herrschte großer Frust bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf, dass am Ende der Wettbewerbe die schlechteste WM-Bilanz seit 1999 stehen würde, stand sogar im Raum. Auch deswegen sind die Teamerfolge der Skispringer und Kombinierer heute mehr als ein Trost. Edgar Endres.
Und wieder liegt alle Verantwortung bei Karl Geiger. Als letzter Springer sichert der Oberstdorfer WM-Gold im Teamspringen. Der Topspringer aus dem Allgäu schafft die Titelverteidigung auf seiner Anlage in einem emotionalen Wettkampf, vor allem für den gestern gestürzten Markus Eisenbichler.
Dass das Gold wird, ist einfach Wahnsinn. Ich kann es gar nicht glauben und ich mag die Medaille auch meinen Eltern widmen, Mama, Papa, was ihr für mich geleistet habt. Danke.
Den Tränen nahe ist der Oberbayer schmerzgeplagt, doch 138,5 Meter im zweiten Durchgang legen die Basis für Gold für Pius Paschke, Severin Freund und Karl Geiger.
Ich habe schon richtig Bock auf den Wettkampf gehabt. Ich habe mir gedacht, das wird heute eine richtig geile Nummer und das wird auch eine enge Kiste. Und genauso kam es und jeder hat da echt einen super Job gemacht.
Die Geiger-Festspiele mit insgesamt 4 Medaillen sind damit perfekt. Österreich wird in einem Krimi Zweiter, Polen holt Bronze. Schon am Nachmittag erkämpfen sich die deutschen Kombinierer Platz 3 im Teamsprint. Und wieder ist ein schwacher Sprung auf der Schanze schuld. Fabian Riesle patzt da, dass es eben nur Platz 3 wird. Doch Erik Frenzels famoser Schlusssprint sichert diese Medaille, die für Fabian Riesle weit mehr ist.
Nach meiner dritten Runde hätte ich gedacht, dass es hinten und vorne nicht mehr reicht. Aber ja, wir haben dann das Herz in die Hand genommen. Und ja, der Effe mit dem sensationellen Finish heute, also das fühlt sich an wie eine goldene Grad.
Gold holt Österreich vor Norwegen. Der Superstar der Veranstaltung ist schon jetzt Therese Johaug. Auch über 30 Kilometer läuft sie einsam zum 4. Titel mit unfassbaren 2,5 Minuten Vorsprung. Von den deutschen Frauen kommt nur Laura Gimler als 10. passabel ins Ziel.
In den beiden Sprintrennen beim Weltcup in Novo Mesto haben die deutschen Biathletinnen die Top-3-Ränge verpasst, während Arndt Peiffer sich auf dem Bronzeplatz im Sprint behaupten konnte. Thomas Kunze.
Arndt Peiffer lieferte mal wieder ein blitzsauberes Rennen ab. Der Olympiasieger schoss akkurat, und zwar 10-mal. Und weil die Sache mit dem Laufen auch ganz gut ging, holte sich Peiffer den 3. Platz hinter Simon Detieu aus Frankreich und Sebastian Samuelsson aus Schweden. Die 3 Männer auf dem Podium wurden insgesamt von nur 4,4 Sekunden getrennt. Das verspricht also eine spannende Verfolgung, in der auch Benedikt Doll und Erik Lesser ihre Chancen haben werden. Doll wurde mit einem Schießfehler 6., Lesser 14. Bei den Frauen gab es zuvor zwar keinen deutschen Podiumsplatz, aber trotzdem gute Leistungen. Franziska Preuß und Dennis Herrmann landeten auf den Rängen 8 und 10. Den Sprintsieg bei den Damen holte sich bereits zum 5. Mal in diesem Winter die Norwegerin Tiril Eckhoff.
Bei den Hallen-Leichtathletik-Europameisterschaften in Polen hat der deutsche Sprinter Kevin Kranz seinen größten internationalen Erfolg gefeiert. Zu seiner und weiteren Medaillen Claudia Hugestrat.
Malaika Mihambo verpasste die Goldmedaille nur ganz knapp. Erst im letzten Versuch verdrängte die bulgarische Siegerin Bek Romanchuk sie von Platz 1. Die Weltmeisterin hatte den ganzen Wettkampf über Probleme mit dem Anlauf, sprang viel zu weit vor dem Brett ab und zeigte nur einen richtig guten Versuch. 6,88 Meter, Saisonbestleistung und Silber. Kevin Kranz wollte über die 60 Meter unbedingt Europameister werden, musste sich aber dem Italiener Jacobs deutlich geschlagen geben. Hanna Klein riss dagegen schon kurz vor dem Ziel die Arme nach oben und jubelte. Sie holte mit Platz 3 über die 1500 Meter ihre erste internationale Medaille.
Und Kugelstoßerin Christina Schwanitz freute sich heute bei uns im Interview über ihre Bronzemedaille. Mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio aber hat sie wegen der Pandemielage und die daraus auch resultierende Chancenungleichheit für AthletInnen weltweit Bedenken. Sie plädiert für eine Verschiebung.
Ich glaube, der Fairness halber, den Menschen, die vor allen Dingen auch Angst haben, was ich ja auch verstehen kann, ich meine, Corona ist ja kein Pappenspiel, ist nicht bloß ein Husten und ein Schnupfen, ne? Wäre ich dafür zu sagen, wir verschieben das einfach, dass es wieder in diese 4-Jahres-Periode reinfällt. Einfach jeweils dann Paris und alle anderen Spiele nach hinten. So hat die Welt Zeit, mit Corona zu leben. Und dann geht das nicht mehr um Angst, sondern dann geht es tatsächlich wieder um den Sport.
Das komplette Interview mit Christina Schwanitz findet sich auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Schnell noch Handball, Bundesliga-Ergebnisse vom 20. Spieltag. Kiel bezwingt Nordhornlingen mit 32:22. Der Bergische HC gewinnt gegen Hannover Burgdorf mit 27:23. Und die Rhein-Neckar-Löwen verlieren knapp gegen Frisch auf Göppingen mit 31:32. Die Berlin-Volleys haben dagegen die Hauptrunde in der Volleyball-Bundesliga mit einem Heimsieg beendet. Gegen die Wollis Herrsching setzte sich der Hauptstadtclub mit 3:2 durch. Klicken Sie gerne rein in unser Online-Angebot oder diskutieren Sie mit uns auf Twitter, DLF-Sport heißen wir da.